Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Matthäus 2. Matthäus 2 und Verse 1 bis 6 dienen uns, eigentlich Vers 6, aber ich möchte den ganzen Text lesen, sodass wir auch den Zusammenhang des sechsten Verses verstehen. Und dann werden wir auch eine alttestamentliche Stelle aufschlagen, wenn wir das so wollen. So, Matthäus 2, Verse 1 bis 6. Ich lese mit uns, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ versammeln alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Soweit der Text. Ja. In der diesjährigen Adventszeit möchte ich gemeinsam mit euch über die auf Jesus weisende Prophetie des Alten Testaments nachdenken. Und wir haben ja unheimlich viele solcher Prophetien im Alten Testament, die schon von Jesus erfüllt worden sind, und manche werden noch erfüllt bei seinem zweiten Kommen. So, ich musste das Studium ein bisschen eingrenzen. Und was ich in diesem Jahr mit uns machen möchte, ist, die Prophetien in dem ersten und zweiten Kapitel des Matthäus-Berichtes uns anschauen, die im Zusammenhang mit der Geburtsgeschichte des Herrn Jesus stehen und eben mit uns dann daraus lernen. Ja, Kapitel 1 und 2 aus Matthäus. Und die erste Passage, in der uns auch die erste Prophetie weitergegeben wird in Matthäus, ist eben diese, wobei wir erinnern uns an letzten Sonntag, der Engel Gottes selbst im Traum den Josef erscheint und ihm dann die Prophetie aus Jesaja weitergibt, um ihn zu ermutigen, bei der Maria zu bleiben. Heute, an dem zweiten Advent, wollen wir die zweite in dem Matthäus-Bericht gebrauchte Prophetie im Zusammenhang mit der Geburt Jesu uns anschauen. Und eben haben wir gelesen, die Schriftgelehrten und die Hohepriester antworteten also dem Herodes, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt: Und du, Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Und wenn wir auf die Fußnote schauen, in den meisten Bibeln ist da eine Fußnote, sie weist uns auf das Alte Testament, oder da wird in kleinen Buchstaben und Zahlen angegeben, wo wir diese Prophetie finden. Wir finden sie in Micha 5. Ja? Und wenn wir uns diese, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, Micha 5 aufschlagen. Es ist sehr gut, wenn wir die Prophetie, die uns im Neuen Testament oder in den Evangelien weitergegeben wird, und dann uns die Fußnote gegeben wird, aha, dort und dort können wir das finden. Wenn wir das einmal vergleichen, ja, inwieweit das übereinstimmt, und wir werden manche sehr interessante Dinge lernen, gerade auch heute, wenn wir diese zwei Stellen, einmal im Alten Testament und dann auch hier in dem Evangeliumsbericht des Matthäus, gegenüberstellen. Und wenn wir uns Micha 5 durchlesen, ja, wir, zumindest war es bei mir so, ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Diese Prophetie wurde ungefähr 730 vor Christi Geburt gegeben. Und es ist faszinierend zu lesen, ja, was uns in dieser Passage in Matthäus 5 als Prophetie hinweisend auf Jesus Christus alles offenbart wird. Und uns oder mir ist es sofort aufgefallen, dass eigentlich im Bericht des Matthäus uns ein klitzekleiner Teil dieser Prophetie weitergegeben wird. Ja? Das ganze fünfte Kapitel des Matthäus, des Micha, ist eigentlich Prophetie. Ich denke, es sind 15 Verse, ist alles Prophetie, die von Jesus spricht. Und das, was die Schriftgelehrten und auch die Hohepriester als Antwort weitergeben, ist nur ein ganz klitzekleiner Teil dieser gewaltigen Prophetie. Und ich habe mich gefragt, warum? Wie kommt das? Ja? Wie kommt es, dass die Schriftgelehrten nicht die vollständige Prophetie zitieren, sondern eben nur diesen kleinen Teil? Und die Antwort, so wie ich denke, finden wir eben im Matthäus, ja, Bericht. Wenn wir lesen, dass bei der Anfrage des Königs Herodes, ja, wo der neugeborene König der Juden ist, nicht bei der Anfrage, sondern bei der Anfrage der Weisen, so nicht des Königs Herodes, bei der Anfrage der Weisen lesen wir, dass der König Herodes sehr erschrocken war. Ja? Ich lese den Vers 3 noch einmal, ihr könnt ihn gerne mitlesen. Als der König Herodes hörte, diese Anfrage hörte von den Weisen, er war sehr erschrocken. Aber nicht nur er, es wird gesagt, und ganz Jerusalem mit ihm. Ja? Und man fragt sich, naja, warum ist König Herodes erschrocken? Die Antwort ist, denke ich, einfach, er fürchtete um seine Position. Er hat nicht gedacht, aha, da kommt also der Neugeborene, da ist ein neuer König der Juden zur Welt gekommen, der eigentlich rechtmäßig auf den Thron Israels gehört. Ich will Platz machen für ihn. Das hat er nicht gedacht. Ja. Er hat um seine Position gefürchtet. Herodes, der König Herodes, war ein Idumäer, das heißt, er war kein Jude, sondern ein Nachkomme des Esau. Ja? Und er gehörte nicht auf den Thron Israels. Man hat ihn dahin gesetzt, oder die Römer, die Besatzungsmacht, die römische Besatzungsmacht, die hat dafür gesorgt, dass er dann auf den Thron kam. So, er war nicht so richtig vertraut mit all diesen messianischen Prophetien, deshalb holt er sich die Schriftgelehrten. Aber das war das Erste. Ja? Er war ängstlich, er war besorgt, er war erschrocken, als er hörte, dass eben ein König zur Welt kommen sollte oder gekommen ist. Zweitens, und das wissen wir aus der Geschichte, wenn wir sie nachlesen, König Herodes war ein Psychopath. Wisst ihr, was ein Psychopath ist? Ein Psychopath ist eine mental gesehen unstabile Persönlichkeit, die dazu neigt, ihre Probleme mit Gewalt zu lösen. Ja? So, das bedeutete also, dass wenn König Herodes erschrocken war, es bedeutete gleichzeitig, und man kannte ihn schon, dass er anfing, Menschen umzubringen. Ja, das ist, wie er seine Probleme gelöst hat. Er hat einfach Menschen beseitigt. Die Geschichtsschreiber sagen uns, dass Herodes seine eigene Mutter umgebracht hat. Stellt euch vor. Ja, ich meine, ja, wer bringt schon seine Mutter um? Also du musst ja nicht richtig im Kopf sein, um sowas zu tun. Und so ein Mensch war da auf dem Thron. Nicht nur das. Er hat eine seiner Ehefrauen umgebracht. Nicht nur das. Er hat einige seiner Söhne umgebracht. So, er war ein Massenmörder. Aber als König, er konnte tun und lassen, was er wollte. Niemand, ja, hat je ihn ermahnt, hör mal, Herodes, du kannst es nicht machen. Ja, er konnte tun und lassen, was er wollte. Bei einer Gelegenheit, ich weiß nicht, wer das niedergeschrieben hat, ich kann mir vorstellen, Josephus, sollte Herodes Folgendes gesagt haben. Hört mal genau hin und dann versteht ihr, was für ein Charakter dieser widerliche Mann hatte. Ja? Er sagte Folgendes: Nachdem ich sterbe, will ich, dass alle Noblen in Jerusalem umgebracht werden. Das heißt, alle Prinzen, alle, was gibt es da noch? Was sind Noblen? Grafen, was weiß ich, was die damals hatten. Ja? Warum denn? Er schreibt weiter, denn wenn ich sterbe, wird es keinen geben, der um mich trauert. Warum nicht? Ja, weil er ein Psychopath ist, weil er ein Massenmörder ist. Aber ich will es, dass jemand trauert, auch wenn es nicht meinetwegen ist. So, das ist die Art das ist der Charakter des Menschen, der uns eben in dieser Passage begegnet. Er war ein Psychopath. Ja? Und wenn er erschrocken war, wenn er Probleme hatte, natürlich war es gewesen, dass ganz Jerusalem in Angst kam. Ja, dass die ganze Stadt erschrocken war. Jeder wusste, wenn Herodes erschrocken ist, beginnt das Morden. Und in diese Situation kommen dann die Schriftgelehrten und die Hohepriester. Ja, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass die gerade vom Frühstückstisch gekommen sind, noch mit einem Baguette in der Hand oder mit einem Brötchen, ja, und sagten, naja, nach dieser kurzen Besprechung komme ich dann nach Hause und ich werde meinen Kaffee zu Ende trinken. Die hatten Angst. Die hatten absolut Angst, zu diesem König zu kommen. Ja, weil sich mittlerweile rumgesprochen hat, ja, dass hier diese Weisen da gekommen sind und was sie wollten. So, es war eine sehr angstmachende Situation. Ja. Und diese Schriftgelehrten, wie gesagt, hatten Heidenangst. Ihnen haben die Knie geschlottert, ja, vor den König zu treten. Sie wussten ganz genau, als er dann angefragt hat, naja, wo sollte denn der neue König, oder er hat eigentlich gesagt, schaut einmal, er sagt, Christus. Christus ist ein Titel. Ist nicht ein Name, ist ein Titel. Christus meint was? Messias. Wo sollte, das konnte er noch zusammenbringen. Ja, dass der neugeborene König der Juden eben das war der Messias. So als er diese Frage an die Schriftgelehrten und Hohepriester gestellt hat, naja, wo sollte er denn geboren werden? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Schriftgelehrten noch mehr erschrocken waren, wissend, kennend die Prophetie, die vollständige Prophetie? Oh ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und dann haben die sich gedacht, okay, er fragt nur nach dem Ort und genau das wollen wir ihm geben, nicht mehr. Das ist einfach ein Überlebensinstinkt. Ja? Sie wollten nicht die ganze Prophetie dem Herodes weitergeben. Wir werden gleich gemeinsam anschauen oder kurz ansprechen, was alles in dieser Prophetie drin ist. Aber sie geben nur einen ganz kleinen Teil, um auf die Frage des Herodes eben antworten zu können. Wenn wir uns die Prophetie in Micha 5 anschauen, ja, und ich lade euch ein, wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, dann liest dann das ganze Kapitel durch und schaut einmal und unterstreicht einmal, was alles von dem König der Juden, von dem Messias, von Jesus Christus gesagt wird. So, in dieser Prophetie wird nicht nur davon gesprochen, dass er in Bethlehem geboren wird, ja, oder geboren werden sollte. Und übrigens wird hinzugefügt im Lande Juda, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum? Ganz einfach, weil zu der Zeit, als Jesus gelebt hat oder als Jesus geboren ist, es zwei Bethlehems gab. So, um zu verdeutlichen, welches Bethlehem es eigentlich ist, wird gesagt in Juda, ja, oder im jüdischen Lande. Diese Prophetie in Micha spricht eben auch, also nicht nur von der Geburt, von dem Geburtsort des Messias, sondern auch darüber ganz klar, dass derjenige, der dort geboren wird, niemand anders ist als Gott. Ja, sagt die Prophetie ganz klar. Diese Prophetie spricht davon, dass der Messias, dieser Messias, alle Feinde Israels besiegen wird. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie sich das für einen König, der von den Römern eingesetzt worden ist, sich angehört hätte, ja, dass alle Feinde durch diesen Messias eben besiegt werden und dass er dann über das messianische Reich als König aller Könige herrschen wird. So, es ist überhaupt kein Wunder, ja, dass die Schriftgelehrten nur das Minimum dem König Herodes weitergesagt haben. Aber selbst dieses Minimum, das Wenigste, was sie weitergeben, ist schon etwas Gewaltiges. Es ist sehr wertvoll und wichtig zu wissen, dass der Messias in Bethlehem in Juda geboren werden sollte. Und wir fragen, naja, wieso? Naja, schauen wir einmal. Wir haben in der Geschichte der Menschheit mindestens 50 jüdische Männer, die aufgestanden sind und ihrer Zeit dann behauptet haben, dass sie der Messias sind. Mindestens 50. Von einem von diesen habe ich euch erzählt, da war ein Bursche, ein jüdischer Mann in Zypern, ja, der die Juden, die in Zypern gelebt haben, überzeugt hat, dass er der Messias ist. Und er war so überzeugend, dass viele seiner jüdischen Mitbewohner ihm ihre Gabe gegeben haben und dann eines Tages zu einer Klippe gegangen sind mit ihm selbst. Und er sagte, ich werde euch genauso durch das Meer führen, wie einer seinerzeit Moses das Volk Israel durch das Meer geführt hat. Und ihr müsst mir nur vertrauen, ihr müsst mir glauben, springt. Sind gesprungen. Ja? Und nachdem sie gesprungen sind, hat man von diesem Mann nichts gehört. Er ist verschwunden mit all dem Reichtum, den er sich erschwindelt hat. So 50 Menschen, die aus dem Judentum heraufgekommen sind, die gesagt haben, dass sie der Messias sind. Und sehr viele sind diesen Scharlatan, wie sagt man, anheimgefallen, sagt man das? Ja? Sie haben sich verführen lassen. Und dabei war es doch ganz einfach, der Schrift nach herauszufinden, ob der Anspruch dieses Menschen auf die Messiaswürde echt ist oder nicht. Sie hätten ihn nur fragen sollen, ja, wo bist du denn geboren? Wo bist du denn geboren? So, was sagt die Schrift, wo der Messias geboren werden soll? Ihr wisst es. Eigentlich hätte es da jeder Jude wissen müssen. So, wenn einer gesagt hätte, naja, ich bin hier in Zypern geboren. Ja, es geht nicht. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Wo sollte der Messias geboren werden? In Bethlehem. Ja? Und keiner von diesen 50, bestimmt mehr, aber 50 von denen ich weiß, ja, wurde in Bethlehem geboren. Kennt ihr jemanden, der in Bethlehem geboren ist? Ich kenne niemanden, außer Jesus Christus. Bethlehem war damals eine kleine Stadt, ein Dorf, ist heute immer noch eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf. So, und 730 Jahre vor der Geburt des Herrn Jesus Christus sagt Gott durch den Propheten Micha ganz genau, wo der Messias geboren wird. Und das ist Bethlehem im jüdischen Lande. Ja? Und das hat auch eben eine Bedeutung, dass das so unterstrichen wird, unter anderem deshalb, und das habe ich schon gesagt, weil es zwei Bethlehems gegeben hat und nun gesagt werden sollte, welches Bethlehem denn genau gemeint ist. Ja? Und das ist genau auch die Stadt, wie sagt man? Die Stadt Davids. Dieselbe Stadt, in der seinerzeit König David geboren worden ist. Und Gott in seiner Allmacht arrangiert darauf hin, ja, dass die Familie, in die Jesus hineingeboren, der Messias hineingeboren werden sollte, zur rechten Zeit dann aus Nazareth, wo sie eigentlich lebten, nach Bethlehem ziehen sollten, damit der Messias Jesus Christus nicht in Nazareth geboren wird, sondern in Bethlehem. Und Gott in seiner Allmacht gebraucht die Weltmacht Rom, um genau das zu tun. Wir sagen, wieso das denn? Ja, ganz einfach. Schlag doch bitte auf Lukas 2. Es wird uns versichert, dass der römische Kaiser Augustus eine Zählung oder eine Schätzung angeordnet hat. Wisst ihr, diese Schätzungen oder Zählungen gab es schon, ich sollte nicht sagen schon immer, aber andere Nationen haben diese Schätzungen immer gehabt. Die Juden waren eine Ausnahme. Die brauchten sich nicht schätzen oder zählen zu lassen. Das hat auch einen Grund, ich will darauf nicht eingehen heute, vielleicht ein anderes Mal, aber sie brauchten nicht. Und schaut einmal, was in Lukas 2, Vers 2 steht. Es steht geschrieben, und diese Schätzung war die erste. Es war die erste für das jüdische Volk. Nicht für die andere Nation. Es war die erste für das jüdische Volk und geschah zu der Zeit, da Kyrenus Landpfleger in Syrien war. So, es ist die erste Schätzung, bei der die Juden mitmachen mussten. Und deshalb musste Josef mit der hochschwangeren Maria nach Bethlehem ziehen, weil sie aus dieser Stadt ursprünglich waren, zumindest Josef, so viel mir bewusst ist. um sich dort dann zu registrieren, um sich dort zählen zu lassen. Aber eben aus diesem einen bestimmten Grund, ja, weil die Zählung für die Juden in diesem Jahr angeordnet worden ist von Caesar Augustus. Ja, und weil eben der Prophetie nach, sich das einmal vorzustellen, wie Gott das alles wirkt und dirigiert. Ja? Und nun eine Familie, die eigentlich in Nazareth lebt, das ist eigentlich weit, weit im Norden in Galiläa, die nun die ganze Strecke, hochschwangere Maria, ziehen muss, an Jerusalem vorbei, runter bis nach Bethlehem. Also das ist schon gewaltig. Aber das ist es, ihr Lieben, wie fein, wie präzise unser Gott ist, wie er alles doch wunderbar arrangiert. Er gebraucht den heidnischen römischen Kaiser dazu, sodass seine Verheißung, ja, seine Versprechung, sein Versprechen sich genauso erfüllt, wie er es gesagt hat. Ja? So ist unser himmlischer Vater, den wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, kennen dürfen. Und das ist es, warum wir ihm vertrauen, in allen unseren Lebenssituationen. Denn das, was für Jesus richtig ist, ja, dass Gott jede Einzelheit, ja, seines Geborenwerdens, ja, dirigiert hat, genau das Gleiche gilt auch für uns. Ja, wir können wissen als Kinder Gottes, dass in unserem Leben das genauso ist, dass Gott unser Leben dirigiert und dann nach seiner Souveränität auch leitet und all diese Dinge, die auf uns einströmen, ja, nicht einfach so kommen, sondern weil Gott es eben so tut. Aber wir sehen gerade auch in dieser Prophetie, die wir gemeinsam heute studiert haben, wie fein Gott wirkt und dass sein Wort, sein Versprechen eben genau in dieser Weise auch erfüllt wird, wie er es gesagt hat. Auf noch eine sehr schöne Realität möchte ich uns hinweisen im Zusammenhang der Prophetie. Da gibt es noch einiges, was ich erwähnen könnte, aber ich gehe nur auf diese eine sehr interessante Verbindung ein. Bethlehem, wie gesagt, ist ja nicht nur die Königsstadt Davids, also die Stadt, in der seinerzeit König David geboren worden ist. Bethlehem bedeutet übersetzt wortwörtlich das Haus des Brotes. Ja, das Haus des Brotes. Und seinerzeit sagte Jesus Folgendes, Johannes 6, 35, wir können es nachlesen. Er sagte, Jesus sprach zu ihnen, zu dem Volk, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ja, und wir sehen die Verbindung sofort. Gott, der Vater, in seiner Souveränität lässt Jesus, der das Brot des Lebens ist, im Haus des Brotes in Bethlehem zur Welt kommen. Das ist gewaltig. Ja? Und dann wird auch derjenige, der sich in Buße Jesus Christus anvertraut oder der sich in Buße Jesus Christus zuwendet, von Gott selbst mit diesem Lebensbrot gespeist. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und Jesus spricht hier von dem Lebenshunger, das in jedem einzelnen Menschen ist und das nur dadurch beantwortet wird, wenn der Mensch sich an Jesus wendet mit seinen Sünden. Es ist die Erlösung, von der Jesus spricht. Ja? Es ist die Erlösung durch Jesus Christus, die den Lebenshunger stillt. Und ihr Lieben, ich bete es für uns. Ich bete es für mich und auch für uns, dass wir diese Wahrheit nicht nur hören, und ihr habt sie so oft gehört, sondern dass wir diese Wahrheiten für uns persönlich in Anspruch nehmen. Es hilft uns nichts. Es hilft uns überhaupt nichts, wenn unser Vater ein Prediger war. Es hilft uns nichts, wenn wir von mir aus jeden Sonntag zur Gemeinde gekommen sind. Schön ist es, aber es hilft uns wirklich nicht, wenn wir vor Jesus seiner Zeit stehen werden. Das Einzige, was wirklich, worauf es ankommt, und das ist, was Jesus immer wieder sagt, auch zum Beispiel in Johannes 3, wenn er dem Nikodemus begegnet, du musst von Neuem geboren werden. Wie wird man das? Wie wird man das? Wenn man mit seinen Sünden zu Jesus kommt, seine Sünde bekennt und Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland annimmt. Ich habe letzte Woche eine Statistik gehört, die hat mich eigentlich sehr, sehr erschrocken. Es wird gesagt in dieser Statistik, dass ungefähr nur 30 bis 40%, die zur Gemeinde kommen, wirklich wiedergeboren sind. Das bedeutet, dass Menschen, die kommen, ich schaue auf keinen anderen, ich schaue auf mich selbst. Und ich muss mich selbst fragen, betrüge ich mich hierbei, in dem, was ich tue? Ja, oder ist es wirklich etwas Aufrichtiges? Wobei ich ganz genau weiß, dass ich zu Jesus gekommen bin, dass Jesus mein Herr ist und ich nun mein Leben zu seiner Ehre lebe. Aber das muss ein jeder für sich selbst fragen. Und das müssen wir auch fragen, wenn wir zum Abendmahlstisch kommen, nicht wahr? 1. Korinther 11 wird gesagt, jeder prüfe sich selbst. Und ihr Lieben, das wird zu den Gläubigen gesagt. Ja, das wird zu den Gläubigen gesagt. Jesus gebraucht dieses Gleichnis von dem vierfachen Acker. Könnt ihr euch erinnern? Der Same wird ausgestreut, der eine Acker ist zu hart, da geht nichts hoch. Ja, bei einem anderen Acker, da geht es hoch, aber dann wächst das Unkraut und erstickt es. Ist uns bewusst, dass Jesus hier von Menschen spricht, die das Evangelium hören? Die hören alle das Evangelium und jeder nimmt es anders auf. Und es ist nur ein Acker, wo der Same in das gute Land fällt, ja, und dann auch wächst und Früchte bringt. Nur einer aus vier. Und deshalb ist diese Statistik auch, die ich gelesen habe, ist nicht aus der Luft gegriffen, ja, sondern kann auch biblisch belegt werden. So, deshalb möchte ich uns ermahnen, auch heute, solange es Zeit ist, solange wir in dieser Gnadenzeit leben, überprüfen wir uns selbst. Was ist unsere Einstellung, unsere Beziehung zu Jesus Christus? Ist es nur ein Kopfwissen? Ist es nur etwas, was ich traditionell schon immer gemacht habe, aber da ist keine richtige Veränderung in meinem Herzen gewesen, wo ich sagen kann, ich habe mein Leben Christus anvertraut und bin wiedergeboren durch den Heiligen Geist? Das ist wichtig, ihr Lieben. Sehr, sehr wichtig. So, wir sehen aber, ich komme zurück zu dieser wunderbaren Prophetie, die wir gemeinsam uns angeschaut haben, die wiedergegeben wird von den Schriftgelehrten und Hohepriestern. Überlegt euch einmal, das Kopfwissen war da. Was haben sie gesagt oder was haben sie getan, als sie die Antwort dem Herodes gegeben haben? Wir lesen nichts davon, dass sie nach Bethlehem gegangen sind. Wer ist denn gegangen? Die Weisen aus dem Morgenland sind gegangen. Das waren Heiden. Aber diejenigen, die Bescheid wussten, die ganz genau die Prophetie kannten, ganz genau wussten, was Micha auch sagt im Zusammenhang des Herrn Jesus. Wir lesen nichts davon, dass sie dahin gegangen sind. Und das sollte uns auch wachrütteln. Ja? Man kann mit diesen Wahrheiten der Heiligen Schrift, Altes, Neues Testament im Zusammenhang mit Jesus, so vertraut sein, wenn es uns nicht berührt, wenn es uns nicht in eine bestimmte Richtung weist, dann nutzt all dieses Wissen auch nichts. Und das sehen wir bei den Schriftgelehrten. Es hat ihnen nichts gebracht. Wir wollen genauso wie die Weisen sein aus dem Morgenland. Die wussten nicht genau, aber als sie gehört haben, haben sie sich sofort aufgemacht, ja, um nach Bethlehem zu gehen. Und wie wunderbar ist es zu sehen, eben diese gewaltige Souveränität Gottes. Der führt, der leitet, der lenkt und wir von diesen Dingen lesen können und wir sind mit denen vertraut, wir machen uns keine großen Gedanken, aber wie fein doch alles eingerichtet ist von Gott selbst. Das ist unser himmlischer Vater, zu dem wir gehören dürfen. Wunderbar.